Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Ganz riesig, hat schon wieder eigentlich einen Robert gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ist der? Ich glaube, er ist schon am Weg zu uns, oder? Wo ist er? Robert, komm mal!
Ja, ich bin schon unterwegs.
Da bist du eh schon, danke.
Grüß euch. Oh, was machen die Männer da? Dankeschön, Dirndl, dankeschön. Grüß euch auch miteinander, Weiber und Männer, gell, alle miteinander heute. Ist ein guter Tag. Ich möchte euch was Gescheites sagen von uns aus die Berg oben, wo du was lernen könntest, gell. Pass auf. Willst du runter ins Tal, dann brauchst du einen Weg runter. Willst du auf am Berg, dann brauchst du einen Weg auf. Und willst du am Gipfel, dann brauchst du eine Seilbahn. Schau, weil das ist der Gipfel. Am Gipfel steht ein Kreuz. Und das heißt, dort, wo es nicht mehr weitergeht, wo es keinen Weg mehr gibt, dort steht das Kreuz und sagt, es geht weiter. Weil da ist einer gewesen drauf auf dem Kreuz und der hat gesagt, mit mir geht es weiter. Mit mir kannst du weitergehen. Und das ist die Lehre vom Gipfel, gell? Bei uns in Tirol oder sonst wo. Aber damit es nicht so anstrengend wird, ist jetzt Schluss mit Tirol, weil das ist ganz schön heiß, der Bord. Und das Zuhören ist auch ein bisschen hart und heiß. Und das Ausziehen mit einer Hand ist auch ganz schön schwierig, gell? Danke euch recht schön, gell? Das war es aber noch nicht für heute. Es kommt noch mehr. Und deswegen schalte ich jetzt auch wieder um, sprachlich, in den anderen Stil. Weil es geht heute um Wege. Und ich möchte euch etwas ganz Wohltuendes sagen. Ich habe heute keine Checklist und keine 10 Punkte, die ihr umsetzen müsst diese Woche und auch keine Prinzipien, sondern ich habe was anderes für euch. Schau, egal wo du sitzt, in welcher Situation. Vielleicht hast du zerplatzte Träume, vielleicht hast du eine zerbrochene Beziehung, zerbrochene Hoffnungen, Ambitionen, die sich nicht erfüllt haben, Dinge, die du erwartet hast, die dann nicht so geworden sind, oder du schaust in die Medien und denkst, um Himmels Willen, was wird da alles noch draus werden? Und dieser ganze Cocktail miteinander. Es gibt einen Weg für dich, der weiterführt. Es gibt einen Weg, der weitergeht. Aus Einsamkeit, aus Verlorenheit, aus Mühe, aus Sünde, aus Zerbrochenheit. Es gibt einen Weg, der weitergeht. Es gibt einen Weg in Gemeinschaft hinein. Es gibt einen Weg, wo du nicht mehr alleine bist. Es gibt einen Weg in Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Weg ist Jesus. Er selber als Person ist dieser Weg. Schau mal in dein Leben hinein, welche Wege du schon gegangen bist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt sehen. Zum Beispiel Umwege. Ein Umweg ist nicht schlecht, oder? Man ist nicht der kürzeste Weg, aber man sieht vielleicht ein bisschen was anderes und kommt dann doch irgendwann wieder, wenn es gut geht, auf den eigentlichen Weg zurück. Das sind Umwege. Nicht weiter schlimm. Kann da Jesus auch helfen, wenn du merkst, irgendwie bin ich auf einem Umweg und ich finde nicht mehr zurück. Okay, nicht so tragisch. Zweite Möglichkeit sind Irrwege. Du hast dich geirrt. Hast irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen, hast eine falsche Abzweigung erwischt, wolltest das gar nicht. Ist gar nicht schlimm, passiert, ist halt passiert. Ne? Kennen wir in unserem Leben. Es passieren Dinge, wo man nachher sagt, ich wollte es eh nicht, aber es ist halt passiert. Die Umstände waren halt so. Und Gott verurteilt dich nicht dafür. Er will nur, dass du erkennst, aha, das ist nicht der richtige Weg. Ich habe mich geirrt. Sag ich noch was dazu. Dritte Möglichkeit, Abwege. Das sind Wege, wo man schon ahnt, wenn man sie einschlägt, wahrscheinlich ist das nicht ganz das Wahre, aber es ist halt so interessant oder es muss halt jetzt sein oder es ist irgendwie, sagen die anderen, der Gruppendruck und die Gesellschaft und ich bin auf einen Abweg geraten. Der ist dann schon ein bisschen auch mit Schuld verbunden, muss man ehrlich sagen, aber auch daraus gibt es einen Ausweg. Denn die vierte Art von Wegen sind der Ausweg und Jesus ist immer der Ausweg aus deiner Situation und dieser Ausweg ist immer zugleich ein Rückweg zu Gott. Jesus führt dich nicht etwa raus, wo, und dann lässt er dich stehen und sagt, so, jetzt bist du wieder draußen und tschüss, probier's nochmal, vielleicht scheiterst noch einmal. Nee. Jesus führt dich zurück zum Vater und zurück zu Gott. Muss ich das da wieder wach küssen? Mein Gerät hier. So. Ich habe schon vorhin gesagt, es kann länger dauern. Das ist genau das passiert, was ich nicht wollte, aber ihr seid geduldig mit mir. Ihr könnt auch dafür beten, ja. Praktische Praktische Gebetserhörung, da ist es jetzt. So. Sehr gut. Egal, ob du selber schuld bist oder nicht schuld bist, an der Situation, in der du sitzt, Jesus ist der Ausweg. Er verurteilt dich doch nicht. Er bietet dir diesen Ausweg, diesen Rückweg zum Vater an. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die Jesus erzählt hat. Ich nenne sie immer das Gleichnis vom zurückkehrenden Sohn, weil darum geht es eigentlich. Da ist einer, der hat zu seinem Vater gesagt, gib mir das ganze Geld, was mir zusteht, als Erbe, sagen wir mal zusteht, weil ich möchte gerne ein schönes Leben haben und möglichst weit weg von dir. Und so macht er es dann auch. Und Jesus erzählt das und schildert dann eben, ja, der kriegt das ganze Geld und dann zieht er weg. Und relativ schnell ist das alles verpulvert, weil er es verplempert und vielleicht falsch investiert oder was auch immer. Und dann kommt eine Hungersnot, wie es halt so kommt, zwei blöde Situationen kommen zusammen und dann sitzt er da und wird gern das fressen, was die Schweine fressen, weil die hütet er inzwischen. Und was das für einen Israeliten heißt, können wir uns vorstellen, wenn der Schweine hüten muss. Das ist das Dreckigste und Widerlichste und Unmöglichste, was Tiefste, was einem überhaupt widerfahren kann. Und selbst das würde er noch gerne essen, aber es geht irgendwie nicht. Er hat Hunger. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du sagst, in Wahrheit habe ich Hunger. In Wahrheit habe ich so einen inneren Hunger nach Sinn, nach Hoffnung, nach Freude, nach Zuversicht, nach einer Zukunft. Ich bin einfach hungrig. Und dann passiert in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, Folgendes. Und das ist der springende Punkt, auch für heute. Dieser Mann, der da unten sitzt und Hunger hat, er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Er macht sich auf den Weg. Er bleibt nicht sitzen in seinem, ich bin so arm, es ist alles so schrecklich, ich habe alles verbockt, es ist so schlimm, sondern er hebt den Hintern und macht sich auf den Weg. Und das ist das, was Jesus auch uns anbietet und von uns will. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen zurückkehren zum Vater. Jetzt manche Menschen lesen das so und sagen, Gott will, dass wir recht zerknirscht sind und dass wir recht viel weinen über unsere Situation, dass uns so recht schlecht geht und dann wird er uns annehmen. Also so, als ob Gott ein von mir erfundenes Zerknirschometer verwenden würde. Ich habe ein Schweizer Präzisionszerknirschometer mitgebracht. Ja. Da wird angezeigt, wie zerknirscht man ist. Ja. Also unter Null ist da alles wurscht. Null ist so neutral. Ja. Und dann wird es halt immer schlimmer. Ja. Bisschen reuig, Gewissensknabbern, Gewissensbisse. Völlig am Boden zerstört oder Selbstaufgabe. Und manche Menschen glauben, Gott erwartet irgendwas da so in dem Bereich, dann sind wir weich geklopft und mürbe für die Vergebung. Das ist zu wenig, da kann Gott gar nichts machen, angeblich. Jetzt, Reue ist nicht schlecht, versteht es mich nicht falsch. Wir lachen nicht über unsere Sünden, wenn wir sie erkannt haben. Wir finden sie nicht super. Aber Gott misst nicht, wie schlecht es uns geht und hat so ein Level, ab dem er uns dann erlösen kann. Und vorher geht es nicht. In der Bibel steht, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider über eure Sünden. Und damals war es üblich, dass man äußerlich sich die Kleider zerrissen hat. Ich weiß zwar nicht, wie das mit den Sittengesetzen zusammenging, aber man hat sich die Kleider zerrissen, um zu zeigen, ich bin total fertig und total, es geht mir total schlecht. Und Gott sagt, na, das interessiert mich nicht, das ist äußerlich. Ich brauche das nicht, ich brauche eure Herzen. Die könnt ihr zerreißen, wenn es notwendig ist, vor lauter Schmerz, aber nicht äußerlich. Und ich weiß, manche Menschen versuchen dann über ihre Sünden zu weinen und Tränen zu haben und sich so recht schlecht zu fühlen. Und ich glaube, Gott sagt, ich brauche deine Tränen nicht. Ich brauche, dass du dich auf den Weg machst, dass du umkehrst und zurückkehrst zu mir. Das brauche ich, ob mit Tränen oder ohne. Nichts gegen Tränen, sind schon Teil der Lösung meistens. Aber es geht auch ohne, darum geht es gar nicht. Es geht um dein Herz, wie du zu diesem Vater stehst. Also vergiss das Zerknirschometer, das braucht er nicht. Einen Weg muss man gehen. Wenn Jesus jetzt wirklich der Weg ist, und er ist es wirklich, dann muss man diesen Weg irgendwie gehen. Und wie geht man diesen Weg? Wie geht man auf dem Weg Jesus? Der Gott, der die Welt geschaffen hat, hat sie durch sein Wort geschaffen. Gott ist ein Wortgott. Er ist ein Kommunikationsgott. Er ist ein Sprechgott. Das heißt, wenn du wirklich dich auf den Weg machen willst, zurück zum Vater mit Jesus, dann red ihn an. Nicht umsonst steht in der Bibel mehrmals, wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es geht um diesen Namen Jesus, von dem wir gesungen haben, den wir schon gepriesen haben heute zusammen. Um diesen Namen geht's. Red ihn an. Und ich gebe zu, wenn man das nicht so kennt und nicht so gewohnt ist, kommt man sich vielleicht ein bisschen blöd vor dabei. Ich rede doch mit jemandem, aber den sehe ich gar nicht. Und ist der wirklich da? Das verstehe ich. Aber beim Telefonieren ist auch nicht viel anders, oder? Du redest mit wem, der nicht da ist, den du gar nicht sehen kannst. Funktioniert trotzdem. Kann mit Gott also auch nicht so schwer sein. Da ist jemand am anderen Ende. So wie beim Telefonieren. Da ist einer am anderen Ende der Leitung. Und die Leitung ist nicht lang. Da ist einer und hört dir zu. Und da ist auch einer, der mit dir sprechen will, der auch zurückredet in dein Leben hinein. Auch so ist Gott. Er ist ein Sprech-, ein Wort-, ein Kommunikationsgott. Zieht sich durch die ganze Bibel. Ganz oft, tausende Male wahrscheinlich steht, und der Herr sagte, und Jesus sagte, und es erging ein Wort von ihm. Gott redet. Nur die Frage, ob wir hinhören. Lass nicht locker, bis du diese Gewissheit hast, da ist einer. Da ist Gott am anderen Ende der Leitung und er hört mich und er redet zurück. Stellt sich die Frage, wie dringend ist das in deinem Leben? Wie sehr willst du das eigentlich? Wie dringend ist es dir wirklich mit Gott? Oder hat das auch Zeit? Dass man sagt, jetzt muss man aber ein paar andere Dinge, jetzt muss man mein Studium abschließen und dann muss ich einen Partner finden und dann muss ich heiraten und dann Kinder und dann muss ich Karriere machen und dann ein paar schöne Urlaube und dann geht es schon Richtung Pension und dann möchte ich eigentlich ein schönes Platzl im Altersheim und dann möchte ich, dass am Zentralfriedhof das richtige Platzl für mich ist und dann, ja, wo bleibt da dann Gott? Ja, ich zeichne so ein Bild, das in der Welt ja nicht ungewöhnlich ist. Menschen, die Jesus nicht kennen, die hoffen vor allem, dass sie irgendwie möglichst lang kontinent bleiben und nicht dement werden. Das ist die Hoffnung der Welt. Mehr haben sie nicht. Ja, ist ja wahr, oder? Mehr Hoffnung ist nicht da. Wie auch? Worauf soll man hoffen ohne Jesus? Jesus hat viele Kranke geheilt in der Bibel und noch viel mehr, als berichtet wird. Und oft hat er sie gefragt, was willst du eigentlich von mir? Was willst du? Wie wichtig ist es dir wirklich mit mir? Was siehst du in mir? Und das fragt Jesus auch uns immer wieder. Und ich möchte einen sehr schönen Satz dazu einblenden. God waits to be wanted. Gott, Jesus, hat das Herz eines Liebhabers, der sagt, willst du mich? Begehrst du mich? Oder bin ich dir wurscht? Oder willst du mich nur benutzen für deine Ziele, für den Segen, den du halt gern hättest? Willst du mich mitnehmen quasi in dein Leben hinein, zusätzlich noch zu allem anderen ein bisschen Jesus auch noch mitnehmen, auch noch haben? Das ist nicht am Weg Jesus gehen, ja? Sondern willst du ihn wirklich? Willst du dieses vollkommene Lebewesen? Willst du diese Reinheit, diese Heiligkeit, diese Weisheit, diese Schönheit, diese Zukunft, all das, was Gott dir geben will? Willst du es wirklich? Das musst du für dich beantworten. Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, das wäre mir schon noch wichtiger, schon noch ein bisschen dringender als nur Jesus allein? Das gilt für alle, die Jesus noch gar nicht kennen, aber das gilt auch für alle, die Jesus schon kennen. Ich glaube, er fragt auch uns, die mit ihm leben, immer wieder, willst du mich wirklich? Bin ich dir noch wichtig? Ist da noch diese Liebe da? Weil wie gesagt, Jesus hat das Herz eines Liebhabers, auch verletzlich, und ist sanft und fragt, liebst du mich? Das höchste Gebot in der Bibel ist nicht Gott dienen, Gott ehren, Gott anbeten, alles wichtig, alles super, aber das höchste Gebot ist ihn lieben. Da gehört das andere alles irgendwie dazu, aber es ist doch noch viel mehr. Gott lieben, das will er wirklich, geliebt werden. Aber er kann es nicht erzwingen, weil das ist keine Liebe, sondern er wartet auf unsere Antwort. Und wenn du sagst, ja, zuerst will ich euch noch zeigen, das, was Jesus selber gesagt hat über sich als den Weg, das ist die bekannte Aussage im Johannesevangelium, wo er sagt, ich bin der Weg. Und er sagt auch die Wahrheit und das Leben, da kommen in den nächsten zwei Wochen Messages dazu, deswegen diese drei Punkte hier. Das ist heute das Thema, ich bin der Weg, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch, wo man sagen kann, das ist ja Wahnsinn. Oder man sagt, okay, dann richte ich mich danach. Dann ist Jesus wirklich der Weg. Wo sehen wir das in der Bibel? Wer Jesus ist, weil es hängt immer davon ab, was ist unser Bild von ihm? Wenn Jesus für mich nur dieser Wanderprediger ist, der irgendwelche Schlapfen getragen hat und da halt damals herumgegangen ist und Kalendersprüche von sich gegeben hat und Wunder, weiß man nicht, ich war nicht dabei, ob es stimmt, so ungefähr, dann ist das zu wenig. Dem will ich nicht ähnlicher werden. Aber wer ist Jesus wirklich? Wer ist er tatsächlich? Da gibt es einiges in der Bibel. Jesus ist eins mit dem Vater. In Jesus wohnt Gott in seiner ganzen Fülle. Dort ist Gott ganz drinnen. Also da passt da nichts dazwischen, dass man sagt, da Gott, da Jesus, wohnt in ganzer Fülle drinnen. Sie sind eins, sagt Jesus sogar. Ja, das habe ich aufgeschrieben. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, keiner hat Gott jemals gesehen. Gott ist unsichtbar. Aber es gibt ein Bild von ihm. das völlig wahrheitsgetreu ist. So wie das Passfoto von jemandem. Wenn du den Reisepass von jemandem siehst, kannst du genau erkennen, ah, die Person ist das. Der Person gehört der Pass. Und so ähnlich, wenn Gott einen Reisepass hätte, das Foto würde Jesus zeigen. Da wäre Jesus drauf. Jesus ist Gottes Sprachrohr zu uns. Durch ihn redet er. Durch ihn spricht er zu uns. Weil im Hebräerbrief steht am Anfang, lange Zeit hat Gott durch Propheten gesprochen, aber jetzt, am Ende der Zeit, spricht er zu uns durch seinen Sohn oder in der Sprache eines Sohnes. Jesus ist Abdruck und Ebenbild von Gottes Herrlichkeit. Also wenn du sagst, es ist mir alles zu groß und ich kann Gottes Herrlichkeit nicht fassen, gut, dann lies ein Evangelium, da siehst du, wie Jesus handelt und damit siehst du auch, wie Gott handelt. Du siehst, wie Jesus mit Menschen umgeht und siehst dadurch, wie Gott mit Menschen umgeht und wie er mit dir umgeht. Und der Name Jesus enthält Gottes Namen. Ja, Jesus, Jeshua, wie es eigentlich im Aramäischen heißt, heißt Jahwe rettet. Also Jahwe, dieser alttestamentliche Name von Gott, ich bin der, ich bin, steckt im Namen Jesus drinnen. Der ist enthalten. Also wenn du zu Jesus betest, betest du automatisch auch zu diesem Jahwe des Alten Testaments. Das ist so ähnlich wie Gott wohnt in ganzer Fülle in der Person Jesus und der Name Gottes aus dem Alten Testament wohnt auch quasi in ganzer Fülle im Namen Jesus. Deswegen ist auch das wieder, entweder bete ich zum einen oder zum anderen. Nee, das ist eins. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wenn du zu Jesus betest, betest du quasi zum ganzen Gott, wenn man das so sagen darf. Nicht nur der Sohn, immer Gott als Ganzes. Gott ist ja auch unteilbar. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass, was wir vorhin schon gelesen haben, jetzt haben wir den ganzen Vers aus dieser Geschichte mit dem zurückkehrenden Sohn. Er machte sich auf den Weg, ging zurück zu seinem Vater. Und was passiert dann? Der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn du dich auf den Weg zurückmachst zu Gott, in Jesus, und dir vielleicht denkst, wer weiß, wie der reagieren wird, der kennt mich ja, das ist seine Reaktion auf dein Zurückkommen. Immer. Der wird immer so reagieren. Er wird dir immer voll Mitleid entgegenlaufen. Dich nicht verurteilen und nicht sagen, du Lausebengel oder Bengelin, auf die Knie. Vorher vergebe ich dir nicht. Na, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vor allen Anwesenden in dieser Geschichte. Die ganzen Diener und Knechte sind dabei, wie der Herr des Hauses, dem Sohn, der zurückkommt und das ganze Geld durchgebracht hat, um den Hals fällt und ihn küsst. So Gott auch mit dir, wenn du dich auf den Weg machst und sagst, okay, ich rede mit ihm, ich rede diesen Gott an, ich rufe seinen Namen an, ich sage Jesus, wie mir ums Herz ist, auch wenn es sich komisch anfühlt. Ich sitze allein in einem Zimmer und rede mit Jesus, aber weiß nicht genau, wer der ist. Die Verheißung gilt dir, das Versprechen gilt dir. Da ist einer am anderen Ende, der dir zuhört und der dir voller Mitleid um den Hals fällt und dich küsst, weil du wieder zurückgekommen bist, weil du ihm so wertvoll bist. So ist Gott. Nachdem das passiert ist in dieser Familie, wohnt dieser Sohn natürlich dann beim Vater. Der wird wieder aufgenommen in die Familie und ins Haus, in den Haushalt, in den Familienzusammenhang. Der ist wieder da und darf mit ihnen leben. Und genau so, wie Vater und Sohn hier zusammenleben, so leben auch wir jetzt mit Gott zusammen, wenn wir zurückgekehrt sind zu ihm. Und Jesus verspricht uns, wer mich liebt, sagt Jesus, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Vater und Sohn und Heiliger Geist kommen und wohnen bei uns. Als Antwort auf unsere Rückkehr. Wir wohnen bei ihm und er wohnt bei uns. So wie Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Es ist ein Ineinander, ein Miteinander, wie es schöner nicht geht. Tun, was ich sage, da muss ich auch noch kurz was dazu sagen. Was hat denn Jesus gesagt? Weil manche denken dann, ui, das sind ja wieder Gebote und Gesetze. Wenn man Jesus liebt, muss man wieder genau tun, was er sagt. Aber was hat er denn gesagt? Jesus hat gesagt, kehrt um. Und er hat gesagt, ich gebe euch ein Gebot, dass ihr einander liebt. Das sind die zwei wesentlichen Dinge, die Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Umkehren und einander lieben. Alles andere folgt dann danach und wirkt Gott in uns. Also das ist nicht schwer. Jesus selber hat auch gesagt, meine Gebote halten ist nicht schwer. Umkehren und einander lieben. So, jetzt haben wir gesagt, Gott kommt zu uns und wohnt bei uns. Aber wie wohnt Gott eigentlich? Ja? In welcher Art von Wohnung wohnt er denn? Was gefällt ihm denn? Es gibt zwei Unterschiede. Wir schauen kurz ins Alte Testament. Dort hat Gott ganz exklusiv gewohnt. Es gab das, was Luther als Stiftshütte bezeichnet in der Bibel. Ich finde den Ausdruck nicht ganz so glücklich. Zelt der Begegnung ist eigentlich eine schönere Übersetzung. Es war für das Volk Israel die Möglichkeit, Gott zu begegnen, aber sehr exklusiv. Wir sehen das kurz am Bild. Genau. Da gab es einen Vorhof, der war eingezäunt. Und dann gab es ein Zelt, wo die Begegnung drin stattfand. Aber erstens war das Ganze nur fürs Volk Israel. Und dann war, abgesehen jetzt von diesem Vorhof, dass nur für den Hohepriester, nur der durfte da überhaupt hinein ins Allerheiligste. Und auch das nur einmal im Jahr. Sehr exklusiv. Und dort war dann Gott drinnen und ist ihm begegnet. Wir sehen da noch ein Bild dazu, um das nochmal zu sehen. Genau, es gab verschiedene Elemente, auf das will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber ihr seht da draußen quasi die Wildnis. Dann so der Vorhof für alle Israeliten, da durften sie noch hinein. Und dann das eigentliche Zelt gab es das Heilige, nur für Priester. Und das Allerheiligste überhaupt, nur für den Hohepriester. Einmal im Jahr. Sehr exklusiv. Sehr ausschließlich. Es gab drei Tore, drei Eingänge, das waren noch Vorhänge. Die rabbinische Tradition sagt und legt das da um und sagt, das war auch Weg, Wahrheit und Leben. Also als Jesus das dann gesagt hat, im Neuen Testament, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, haben die geschulten Ohren gewusst, er bezieht sich darauf. Er meint das. Wie ist das? Das war damals. Das ganze Zelt, die ganze Sache gibt es nicht mehr, die ist untergegangen. Es gab dann den Tempel in Jerusalem, ist auch zerstört worden, gibt es nicht mehr. Wie ist es heute? Heute wohnt Gott bei uns. Ja, und er wohnt in uns. Das steht in der Bibel. Paulus fragt eine Gemeinde, wisst ihr nicht, dass wir Gottes Tempel sind? Einerseits gemeinsam als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von uns. Und er sagt, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. In dir, in deinem Körper, in deinem Gedanken, in deinem Geist wohnt Gott durch den Heiligen Geist. Jetzt kann man sagen, das ist ein Unfug, wie soll das gehen? Frag mal Menschen, die das erleben und die wissen, wie das geht und wie das ist. Das ist eine Realität, die man spüren kann, die man erleben kann, die man erfahren kann, dass Gott in dir wohnt. Und das ist nicht mehr diese Begegnung einmal im Jahr irgendwo in einem Allerheiligsten, nur ein Priester und nur ein auserwähltes Volk, sondern das ist, was Gott jedem anbietet, jedem. Und das ist durch Jesus möglich geworden. Als Jesus gestorben ist, am Karfreitag, ist der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben nach unten zerrissen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Trennung aufgehoben ist. Wir dürfen hinein, aber für mich heißt es immer auch, Gott will auch raus. Und er sagt, ich will nicht mehr in diesem muffigen, dunklen Allerheiligsten bleiben, so schön es ist, und ihm ist so eingefallen, es war sein Werk, ich will raus zu euch. Ich will euch begegnen. Ich will zu euch. Ein Gott, der nicht nur wartet, ob wir ihn lieben, sondern der auch uns sagt, ich liebe euch. Mir geht es um euch. Ich will nicht mehr exklusiv und verborgen sein, sondern ich will sichtbar sein, ich will präsent sein. Und das ist seit damals möglich. Und ich zeige auch aus der Bibel noch ein großartigeres Bild für diesen Unterschied zwischen damals und heute, zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Weil das steht im Hebräerbrief und das ist ein etwas längerer Abschnitt, das sind 4 Slides, durchhalten, aber es lohnt sich. Da sagt der Autor zu den Menschen, zu den gläubigen Menschen, ja, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen. Das war der Berg, wo Mose die Gesetzestafeln empfangen hat. Das ist eine Geschichte, sehr spannend im Alten Testament, aber auch mit sehr viel Angst verbunden. Ein Ort voller Feuerflammen, Finsternis und Sturm, ebenso wie die Israeliten am Berg Sinai damals. Das ist nicht bei euch so, als Gott ihnen die Gesetze gab. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie möge nicht weitersprechen. Sie wichen zurück, die Israeliten damals, als sie hörten, was Gott gesagt hat. Wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose, Gottes Freund, war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Das ist Gottes Begegnung im Alten Testament. Angst, Distanz und schrecklich, also schon noch Ehrfurcht gebieten und irgendwie, oh, Gänsehaut, aber oh, gefährlich, ja, gefährlich und nicht harmlos. Da sagt er, bei euch ist das nicht so, das ist vergangen, das war damals so. Sondern wie ist es bei uns? Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo Tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Merkt ihr, das ist ganz ein anderes Bild. Dort Feuer, Posaune, Angst. Hier geht es um ein Fest mit Engeln. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Und Richter verstehen wir einerseits juristisch, aber andererseits heißt es so ein bisschen, der richtet es auch wieder. Also wenn man sagt, ich muss jetzt irgendwas wieder richten lassen, im Haushalt zum Beispiel, dann kommt auch ein Richter quasi. Ja? Auch dieser Aspekt steckt hier drinnen. Gott richtet es wieder, er bringt es wieder in Ordnung, Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Bist du bei Gott angekommen? Das ist eines der besten Dinge, die man im Leben erleben kann. Dieses Wissen, ich bin bei Gott angekommen und dort bleibe ich auch. Weil ich bin diesen Weg gegangen mit Jesus und bin angekommen. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Also das, was wir schon gesungen haben, auch heute, gereinigt, befreit. Was am Kreuz geschehen ist, ist unsere Reinigung und ist unsere Freiheit. Und ihr merkt, das ist alles in der Vergangenheit. Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen. Auch auf dem Slide vorher. Ihr seid schon gekommen. Wir sind schon dort. Jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst, jedes Mal, wenn du betest, jedes Mal, wenn du hierher kommst und auf Jesus schaust, bist du Teil einer riesigen Festgemeinde. Von Tausenden, und dort steht nicht nur Tausende, in Wahrheit steht dort Myriaden, das unzählbare, also für Gott zählbar, aber für uns unzählbare Menge von Engeln. Da bist du Teil davon. Du bist in dieser Festgesellschaft drinnen. Jetzt schon. Nicht irgendwann erst, sondern jetzt schon bist du Teil dieser Realität, die Gott dir bietet. Wenn du es sehen willst und wenn du dich auf den Weg machst, zurück zum Vater. Jesus ist der Weg zu diesem Fest hin. Jesus ist der Weg in diesem Himmel, wo unsere Namen aufgeschrieben sind. Jesus ist der Weg zu diesem Vater zurück, zu diesem Richter, der es wieder richtet, auch in unserem Leben. Und ich möchte euch noch ein Nugget zum Abschluss mitgeben, das Gott mir geschenkt hat. Ohne Jesus ist alles sinnlos. Und wenn du ehrlich bist und mal nachdenkst drüber, kannst du eigentlich nicht viel zu einem anderen Schluss kommen, weil was ist das Leben, ja? Also im Großen jetzt ist es geboren werden, Ausbildung, Arbeit, Pension, Zentralfriedhof. Sinnlos, oder? Wozu soll das gut sein? Und im Kleinen ist es schlafen, aufstehen, arbeiten, schmutzig werden, duschen, schlafen gehen. Jeden Tag wieder. Und wozu soll man dann Kinder haben, die genau in die gleiche Systematik hineinkommen? Ist das sinnlos? Ohne Jesus ist das alles sinnlos. Und wir suchen nach Sinn. Auch Menschen, die so zynisch sind und sagen, nein, ich brauche keinen Sinn im Leben. Nein, red kein Blödsinn. Natürlich brauchst du einen Sinn im Leben. Geht nicht ohne, ja. Doch Unfug, sich das einzureden. Also das ist das Negative. Ohne Jesus ist alles sinnlos. Aber mit Jesus gewinne ich alles. Alles. Das Beste, was ich kriegen kann, gewinne ich mit ihm. Und habe ständig Grund zur Freude. Es gibt ein altes Lied, da heißt es, in dir ist Freude in allem Leide, an dir wir kleben in Tod und Leben. Und ich wünsche dir das, dass du im Leben und auch im Sterben nicht allein bist, weil das muss schrecklich sein. Willst du allein sein beim Sterben? Ganz allein? Oder willst du an Jesus kleben? Das Bild ist vielleicht ein bisschen komisch, gebe ich zu, aber ist auch sehr schön. Ich denke manchmal so wie an einer Trägerrakete. Ja? Der Space Shuttle klebt an der Trägerrakete. Diese Rakete zieht das Space Shuttle mit hinauf. Weil die Trägerrakete hat genug Treibstoff. Das Space Shuttle kann gar nichts, kann runterfallen. Das schafft es. Aber die Trägerrakete verbrennt den Treibstoff und rauf geht's. Vielleicht ist das ein Bild, das dir hilft. Vielleicht auch nicht, dann find ein anderes. Aber ständig Grund zur Freude. Und ich lasse mir das nicht nehmen im Alltag. Ich lasse es mir nicht nehmen. Dass ich ständig Grund zur Freude habe. Und wenn ich es nicht spüre, dann rede ich es mir ein, weil es stimmt ja. Es ist so, wie manchmal spüre ich ja nicht, dass 1 und 1 2 ist, oder? Wer spürt das schon? Aber es ist so. Ich weiß es einfach. Und genauso ist es hier. Ich weiß es einfach. Wer soll mir das Gegenteil beweisen? Über das, was ich erlebe. Wer soll kommen und sagen, das stimmt ja alles gar nicht? Schau, da sind die Argumente, du irrst dich. Sag ich aber trotzdem, es ist mein Leben. Es ist meine Beziehung zu Jesus. Ich weiß es einfach. Und das wünsche ich euch auch, diese Freude, dass du einfach weißt, was ist die Wahrheit. Und wenn jemand mit 100.000 Argumenten kommt, sagt, schön, akzeptiert, aber die Wahrheit ist trotzdem eine andere in meinem Leben. Ich weiß es einfach besser. Weil was in meinem Leben passiert, weiß immer noch ich am besten und niemand anderer. Diese Gewissheit, diese Sicherheit wünsche ich euch. Und dafür bete ich auch noch. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Trägerrakete bist, dass du der Weg bist, dass du die Kraft bist in unserem Leben, die uns raufzieht, raus aus unserer Banalität, aus unserer Verlorenheit, aus unserem Dreck, aus unserer Ratlosigkeit, aus unseren Enttäuschungen, aus unserem Zerbruch, aus unserer Scham, aus unseren Sünden. Jesus, du hast alles gegeben, um uns rauszuziehen und frei zu machen und um uns diese Freude zu schenken, die niemand anderer sonst schenken kann. Du bist so gut. Und wir brauchen nur dich. Danke, dass du das möglich machst, dass es eine solche Existenzform gibt. Nicht nur Lurche und Reptilien und verlorene Menschen, sondern es gibt die Existenzform erlöstes Gotteskind. Danke, dass wir in dieser Existenzform leben dürfen. Und dass du jedem, der jetzt da sitzt oder online zuhört, der sich denkt, wovon redet der, dass du die Kraft hast, alle Fragen zu beantworten. Und dass du in Leben hineinsprichst, heute und jeden Tag. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.